Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Ich freue mich auf eine neue Folge im The Path of Purpose Podcast. Heute mit Karin Lausch, Spiegel-Bestseller-Autorin, Leadership- und Vertrauensexpertin, TEDx-Speakerin, Executive Coach und Top Voice. Herzlich willkommen, Karin.
Hi, liebe Simona. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich auch total auf unser Gespräch, Karin. Und wir steigen auch sofort mit ein, weil du bist eine unglaublich spannende und interessante Persönlichkeit. Und du sagst, Führung mit psychologischer Sicherheit ist einer der größten Hebel für eine bessere Arbeitswelt. Dafür stehst du ja auch, psychologische Sicherheit, Vertrauen. Wann hast du das erkannt, dass das ein Thema ist, dass das Thema eigentlich ist in der Führung heute?
Das ist eine super gute Frage. Ich glaube, bis ich das so benennen konnte, hat es etwas gedauert. Also ich würde sagen, das war vor 4 Jahren, als ich mit der ersten Buchidee auch reingestartet bin. Ich glaube, da war ich so weit, dass ich das benennen konnte, weil da haben viele Fäden letztendlich irgendwie dann zu einem Punkt zusammengeführt. Aber implizit wusste ich das schon deutlich früher, weil ich die letzten wirklich viele Jahre, also jetzt um und bei 16, 17 Jahre auch Führungskräfte im Coaching begleite, Teams begleite in Teamentwicklung und auch Veränderungen in Organisationen begleite. Und wenn man so will, dann führen die meisten Themen, die uns bewegen und die meisten Fragen immer zur Vertrauensfrage zurück. Also am Ende geht es im Kern oft um, vertraue ich oder vertraue ich nicht? Muss ich kontrollieren oder kann ich loslassen? Und das ist der Kern meiner Arbeit. Und das habe ich intuitiv sehr, sehr lange gemacht und dann irgendwann auch benennen können, was es im Kern ist. Und ich glaube, was auch passt, ist, dass ich am eigenen Leib, dafür stehe ich ja auch sehr und habe das auch in beiden Büchern thematisiert, dass ich am eigenen Leib auch erzählen kann, wie es ist, wenn man eben nicht von Natur aus mit einem großen Vertrauen und einer tollen Vertrauensfähigkeit oder einem Urvertrauen ausgestattet ist, sondern sich das erarbeitet hat.
Ja, und warum deiner Meinung nach ist Vertrauen so ein riesiges Thema heute? Also jetzt ja nicht nur für dich, sondern generell wird viel darüber gesprochen. Warum poppt Vertrauen heute überall auf, an allen, ich sag mal, Führungsecken und Enden? Kommt ja nicht dran vorbei, an dem Begriff, aber auch an dem Konzept.
Ja.
Warum, deiner Meinung nach, ist das heute so wichtig geworden oder so im,
im Mittelpunkt der Debatten und der Diskussion.
Ja, da gibt es unterschiedliche Gründe. Wenn wir jetzt mal historisch so auf die Arbeitswelt gucken, auf den Arbeitskontext, dann hat es zum einen ganz klar nachvollziehbare Gründe in den Strukturen, wie wir arbeiten. Also wenn wir nochmal gucken, ein bisschen ein paar Jahre zurück, tayloristische Zeit, Industriegesellschaft, da ging es sehr im Taylorismus ja auch darum, Prozesse zu optimieren, Prozessstraßen zu optimieren. Und ich habe gesehen, wer arbeitet und wie die arbeiten und alles ging um Stückzahlen, es wurde linear produziert und die Produktionsbänder mussten am Laufen gehalten werden. Und ich könnte jetzt ganz spitzfindig sagen, Vertrauen brauchte es gar nicht so viel, weil es war einfach alles linear und klar und eindimensional und es war relativ gut überschaubar. Heute haben wir eine ganz andere Art zu arbeiten. Wir arbeiten nicht mehr linear, sondern, wenn man so will, multidimensional. Also auf allen Ebenen, wir können gar nicht mehr sagen, was eigentlich direkt auf unsere Arbeit einzahlt, sondern es gibt ganz viel, was indirekt auf unsere Arbeit einzahlt. Social Media ist das beste Beispiel dafür. Wir haben heute ganz viel Wissensarbeit. Das heißt, wir laufen mit unserem Gehirn rum. Das hat ja nicht Feierabend, nur weil wir uns vielleicht irgendwo ausgestempelt haben, sondern Arbeit passiert heute ganz anders und die Anforderungen sind massiv gestiegen und dann kommen auch noch neue Technologien dazu. Wir haben eine hohe Arbeitsverdichtung und wir haben ganz, ganz viele veränderte Anforderungen an das, was wir leisten müssen. Und heute können wir in der Führung beispielsweise nicht mehr auf unsere Prozessstraße gucken aus dem oberen Glaskasten und sagen, was passiert da gerade, wie produktiv sind wir denn, wem geht's denn wie und wer arbeitet wie, sondern wir können das gar nicht mehr überblicken. Und das führt dazu, dass wir das auch nicht mehr kontrollieren können. Also wir sind gar nicht mehr in der Lage, dieses Volumen und die Anforderungen und die Komplexität zu kontrollieren. Wir würden das aber sehr, sehr gern. Und weil Komplexität uns fertig macht, reagieren wir auf die erhöhte Komplexität mit noch mehr Komplexität. Wir bürokratisieren, wir tracken und wir versuchen, die Leute wieder ins Büro zu holen und wir versuchen, alles irgendwie zu kontrollieren. Das wird spürbar, dieser Knoten wird spürbar und die Menschen merken, das funktioniert einfach gar nicht. Und die sehnen sich jetzt nach dem Vertrauen, der Freiheit, Dinge so zu tun, wie sie sie tun möchten, um der Komplexität gerecht zu werden, um Vereinbarkeit herzustellen zwischen unseren Lebensherausforderungen und der Arbeit, um so zu arbeiten, wie es ihnen gut tut und nicht krank zu werden und so weiter. Das heißt, dieser Need, Vertrauen zu spüren, das ist ein Grundbedürfnis der Menschen, weil sie merken, ich brauche das für meine Arbeit. Und Vertrauen ist das Einzige, was wirklich Komplexität reduziert. Das heißt, nur wenn wir letztendlich akzeptieren, dass wir das Ganze gar nicht mehr kontrollieren können und loslassen und andere Menschen lassen, dann reduziert sich auf allen Ebenen die Komplexität. Das ist erstmal so, glaube ich, wirtschaftlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, warum Vertrauen jetzt so wichtig ist. Und der zweite Punkt ist, dass wir in den letzten Jahren wahnsinnig viele Krisen erleben. Und die hören auch nicht mehr auf, würde ich sagen. Also es entwickeln sich einfach schneller, sehr viel spürbarere Krisen. Zum einen, weil wir viel besser informiert sind und viel schneller informiert sind. Und zum anderen, weil wir einfach auch einschneidende Dinge gerade erleben. Also Corona war ein Beispiel. Und das führt dazu, dass wir Menschen uns auch wiederum ganz, ganz stark nach Vertrauen sehnen, weil in Krisen die äußeren Sicherheiten wegbrechen und dann reduziert sich das, was wir haben, sehr schnell auf die Lebensnotwendigkeiten und die innere Stabilität. Und wenn wir dann merken, die innere Stabilität wackelt auch, weil da ist gar nicht so viel Verbindung und Vertrauen, ja dann, was haben wir dann noch? Das heißt, wenn man so will, könnte man sagen, je mehr äußere Sicherheit wegbricht, desto mehr Sicherheit brauchen wir miteinander. Und die bekommen wir, indem wir Vertrauen spüren. Sowohl in andere als auch von anderen. Und ich glaube, das sind zwei Dinge, die sehr deutlich machen, warum dieser Begriff gerade überall ist.
Ja, spannend, sehr, sehr gut. Und was hat dich persönlich bewegt? Du hast ja eben schon angesprochen, dass es auch aus deiner Biografie herauskommt, dich auf Vertrauen und psychologische Sicherheit so zu fokussieren?
Ja, also ich glaube, man kann dem Ganzen auch noch eine andere Überschrift geben. Also es ist ja immer Vertrauen und psychologische Sicherheit in Bezug auf Führung. Und vor allem ist es auch die unsicheren Zeiten? Also was brauchen Menschen in diesen unsicheren Zeiten? Und dann kommen wir wieder zu Vertrauen und psychologischer Sicherheit, so wie ich eben sagte, weil das dann so relevant wird, weil es noch viel spürbarer und sichtbarer wird und damit auch sicherer wird. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn du nicht ausgestattet bist mit einem großen Urvertrauen. Also es gibt ja erstmal von Natur aus Menschen, die können leichter vertrauen und sehen mehr Chancen als Risiken und gehen die dann auch eher ein, können besser loslassen und machen sich gar nicht so viele Gedanken. Ich beschreibe das jetzt mal ganz pauschal. Und dann gibt es Menschen, die wundersamerweise schlecht loslassen können, die gern Kontrolle haben, einfach von Natur aus und die auch eher die Risiken sehen und gerne gut vorbereitet sind. Und das hat erstmal ganz viel mit dem persönlichen Urvertrauen zu tun. Das können wir gar nicht beeinflussen, weil das passiert im ersten bis zweiten Lebensjahr und hat ganz viel damit zu tun, ob wir uns schon in ganz, ganz jungen Jahren sicher gebunden fühlen an unsere Bezugsperson. Und ich habe lange gedacht in meinem Leben, dass das jetzt so wäre und das könnte man jetzt auch nicht mehr ändern und so bin ich eben. Ne? Also dieser Satz so, ja, so ist es eben. Bis ich verstanden habe, und das war auch mein Glück, bis ich in meiner eigenen Coaching-Ausbildung und durch meine Arbeit, die mich ja immer wieder auch mit mir selbst hat konfrontiert, verstanden habe, dass man das durchaus entwickeln kann und dass Vertrauen kein Persönlichkeitsmerkmal ist, sondern eine Fähigkeit. Und dann habe ich selbst gemerkt, wie wichtig das ist, dass wenn wir nicht so gut sind im Vertrauen, und das sind, gerade wenn man jetzt aktuellen Zahlen folgt, sind die meisten nicht so gut im Vertrauen, dann ist es umso wichtiger, dass wir diese Fähigkeit ausbauen, weil wir sie eben so dringend brauchen und dass wir nicht sagen, ja, so ist es eben. Und die Welt ist schlecht und der Mensch auch und ich kann hier sowieso niemandem vertrauen. So ist es gerade. Also so, das ist gerade sehr verbreitet, genau das. Ne? Ich kann eh niemandem vertrauen. Und deswegen setze ich mich sehr dafür ein, vor allem in der Führung, also dann, wenn wir Verantwortung haben für andere Menschen, dass wir den Schwerpunkt darin legen, miteinander zu lernen, einander auch zu vertrauen.
Ja. Ja, das finde ich schön, dass du das betonst, dass Vertrauen nicht festgesetzt ist, sondern veränderbar ist und dass wir was dafür tun können. Das nachnähren können, auch dieses Urvertrauen ist. Das finde ich sehr tröstlich, dass egal wie man geboren wurde oder in welche Familie man oder zu welchen Bezugspersonen man gekommen ist, dass man sein Leben auch dahingehend verändern kann. Ich finde das sehr schön. Ich finde das sehr schön, dass man da auch Verantwortung übernehmen kann und sein eigenes Leben auch gestalten kann und Einfluss nehmen kann, egal wie der Anfang war durch die Ursprungsfamilien.
Ja, und das finde ich auch so wichtig, um wieder Möglichkeiten zu schaffen, weil wir geraten ja wirklich in eine Ohnmacht. Und so ging es mir auch eine Zeit lang, dass ich wirklich dachte, ich bin dem ausgeliefert. Und ich kann das ja gar nicht ändern. Und dann aber, und ich glaube, das kennen wir alle in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Und ich habe dann irgendwann gelernt, Vertrauen ist eigentlich, auch wissenschaftlich gesehen, ist eine Entscheidung. Ich kann jederzeit entscheiden, ob ich jemandem vertrauen möchte. Das ist wie eine Risikoeinschätzung. Ich habe das mal mit Risikokapital verglichen. Und das ist genau das Gleiche letztendlich, auch wenn es eine relativ sachliche Beschreibung ist für etwas so Menschliches. Aber es hilft, um das zu verstehen, weil Risikokapital, da müssen wir auch erstmal was geben. Wir müssen uns dafür entscheiden, bevor wir Sicherheiten haben. Wir müssen das Risiko einschätzen und wir wissen, ja, da ist ein Risiko. Aber da ist eben auch eine Chance. Und wenn wir nicht investieren, dann wird definitiv nichts daraus. Also wenn wir nicht vertrauen, dann kann ich eigentlich gleich sagen, dann wird es auch nichts. Aber wenn wir vertrauen, dann bekommen wir eben meistens auch viel mehr zurück, als wir investiert haben.
Du sprichst davon, dass Teams nicht an mangelnden Ideen scheitern, sondern an der Angst und dem fehlenden Vertrauen. Wie zeigt sich das? Du hast viel mit Teams gearbeitet. Wie zeigt sich das?
Das zeigt sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Es hat viel natürlich mit den Persönlichkeiten und der Kultur zu tun. Aber es gibt so Dinge, die sind wahrscheinlich überall relativ ähnlich. Wenn Menschen in einem Termin, in einem Meeting beispielsweise, wenn wir jetzt mal in der Wissensarbeit vielleicht sind und da ist jetzt ein Meeting, dann ist so eine klassische Situation, die Führungskraft fragt was, fragt vielleicht nach neuen Ideen und alle gucken irgendwie betreten und niemand sagt so richtig was. Oder das kann auch sein, es gibt zwei Ideen, aber die sind eben nicht innovativ. Also die sind relativ sicher. Und dann ist da auch kein Potenzial. Und es, ich weiß nicht, ob du das so kennst, aber du sitzt dann da und du spürst richtig die Zurückhaltung der Menschen. Du spürst richtig, oh, wie unangenehm. Also wir Menschen sind ja total gut darin, diese Schwingungen zu fühlen. Und wenn dann Menschen danach, nach dem Meeting, miteinander in kleinen, gefühlt sicheren, kleineren Gruppen, in so Schattenorganisationen, darüber sprechen und dann vielleicht so Dinge sagen wie, ja, das Meeting machte irgendwie gar keinen Sinn. Oder sagen, na, ich hätte ja eine Idee gehabt, aber, ne? Dann weißt du auf jeden Fall, dass da Zurückhaltung stattfindet und nicht Ideenlosigkeit. Und das ist, und ich glaube, das lässt sich sehr, sehr gut rausfinden und spüren. Also einmal diese Zurückhaltung in Termin, weil wenn wir keine Idee haben, wirklich keine Idee, wir haben einfach keine Idee, dann sind wir nicht zurückhaltend. Sondern dann reden wir ja trotzdem. Und dann sagen wir vielleicht, ich habe überhaupt keine Idee, ich weiß auch nicht. Was können wir denn jetzt machen, um auf eine Idee zu kommen? Aber wenn ich einfach nicht will, weil ich mich gar nicht erst auf dieses Terrain begeben möchte, weil ich es vielleicht für riskant halte, mich mit meiner Idee zu zeigen, dann halte ich eben lieber den Mund. Das ist ein großer Unterschied.
Ja, absolut. Was zerstört Vertrauen denn in Teams oder in Organisationen? Und was baut Vertrauen auf? Also wie können Kulturen und Führungskräfte oder auch Top-Entscheider das lenken und steuern? Also was zerstört Vertrauen und was zahlt auf Vertrauen ein und baut es auf?
Gibt es unheimlich viel, wahnsinnig viel, die, also viele auch sehr kontextbezogene Dinge, die so situativ sind. Deswegen suche ich mir mal so zwei, drei raus. Eine Sache, die Vertrauen immer zerstört, ist Widersprüchlichkeit. Also du tust etwas, was nicht zu dem passt, was du sagst. Oder du sagst etwas, aber wie du das sagst, passt nicht dazu. Also ich höre irgendwie einen Unterton oder so. Also überall da, wo wir Widersprüchlichkeit wahrnehmen, entsteht relativ schnell Misstrauen. Und das ist ja auch erstmal eine Schutzfunktion. Das hat auch eine Funktion, also es ist auch wichtig, das zu betonen, das ist ja auch gut, weil wir Menschen sind ja auch super gut darin, evolutionär bedingt zu gucken, ah, lauert hier irgendwo Gefahr. Und es ist wichtig zu wissen, weil wenn diese evolutionären Prozesse erstmal losgetreten sind, dann sind die relativ schwer wieder einzufangen. Also wenn ich schon glaube, du bist ein Säbelzahntiger, dann ist es relativ schwer, mich davon zu überzeugen, dass du doch keiner bist, so könnte man das jetzt sagen. Deswegen ist es super wichtig, dass wir integer handeln. Also das wäre jetzt vielleicht ein gutes Gegenteil von Widersprüchlichkeit. Integrität, also die Übereinstimmung von dem, was ich sage, mit dem, was ich tue und dem, wofür ich stehe und was ich predige. Also das wäre sehr, sehr wichtig. Und es lässt sich natürlich nicht immer zu 100% gewährleisten. Und jetzt kommt das Zweite, was Vertrauen mindern oder stärken kann. Und dann habe ich noch ein Drittes. Das Zweite ist, wenn das nicht klappt, dann offen darüber zu reden. Also Offenheit, offene Kommunikation, auch über, wenn es nicht klappt, wenn ich gerade nicht integer war, wenn ich selber in einem Wertekonflikt bin und genau weiß, ich handle eigentlich gerade nicht so, wie die Leute das von mir erwarten, aber ich habe auch einen Grund. Dann offen und transparent zu kommunizieren. Intransparenz schürt Misstrauen, weil wir Menschen eigentlich immer wissen, da ist noch was im Busch. Wir spüren auch das. Und viele Menschen denken ja, dass hohe Transparenz Flurfunk erzeugt, aber eigentlich erzeugt Intransparenz Flurfunk. Also wenn wir merken, da war irgendwas, aber man hat nichts gesagt. Das heißt, eine hohe Offenheit und Transparenz ist auch immer vertrauensbildend. Und das Dritte ist, dass die Bereitschaft, das Risiko einzugehen, sich verletzlich zu zeigen, auch massiv Vertrauen bildet. Das ist einer der vertrauensbildenden Maßnahmen, die man so hat als Mensch. Etwas von sich geben, also in Vorleistung gehen, sich verletzlich zeigen. Will heißen, es sind ja schon kleine Sachen. Also, ich habe überhaupt keine Ahnung, was was jetzt der nächste Schritt wäre. Ich weiß es einfach nicht. Als Führungskraft, ne? So, ich weiß es einfach nicht. Ich brauche eure Hilfe. Das ist ein Akt der Verletzlichkeit. Da fängt das schon an. Also ich muss nicht gleich über meine persönliche Krise reden oder meine Kindheitsgeschichte erzählen, sondern es reicht, eine Unvollkommenheit, eine Unzulänglichkeit offen zu kommunizieren. Die muss natürlich ehrlich sein. Das ist wichtig. Während, wenn ich mich in Deckung bringe, also meine Verletzlichkeit nicht nur nicht zeige, sondern vielleicht sogar so tue, als würde das völlig an mir vorbeigehen, auch das spüren Menschen und auch das erzeugt dann wieder Misstrauen. Ich glaube, das sind so drei der wichtigsten Dinge, die man kennen sollte, wenn es um Vertrauen oder Misstrauen geht.
Sehr spannend. Und weshalb denkst du, fällt es vielen Führungskräften so schwer, sich verletzlich zu zeigen? Weil, ich meine, Autorität oder starke, souveräne Führung ist ja Sympathie und Einfluss, ne? Und beides geht so zu Lasten des anderen und da einen guten Mittelweg zu finden. Und dennoch ist irgendwie, sich verletzlich zu zeigen, sowas scheinbar ganz Schweres für Führungskräfte, ne?
Ja.
Woher kommt das deiner Meinung nach?
Das ist vor allem, weil wir so sozialisiert worden sind, dass Führung, und das kommt jetzt auch noch sehr stark aus einfach einer anderen Zeit von Arbeit, und das kommt auch aus dem Patriarchat, das muss man auch sagen. Also Führung grundsätzlich ist noch in vielen Köpfen sehr patriarchalisch. Das heißt, das Familienoberhaupt weiß Bescheid, ist die starke Säule der Familie, in Anführungszeichen, kennt den Weg und sagt uns, was wir jetzt tun müssen. Und das ist noch sehr verankert in unserem System. Und deswegen gerade Männer tun sich tatsächlich schwer, dann eine ganz andere Form von Führung zuzulassen, nämlich eher auch weibliche Anteile in der Führung zuzulassen, die gar nicht so diesem patriarchalischen entsprechen, sondern die wirklich eher sind, ich hole mir das Wissen aus meinem Team. Ich lasse die Leute partizipieren. Wir entscheiden gemeinsam, weil ich weiß doch nicht die beste Lösung. Ich habe doch selber keine Ahnung, dafür habe ich doch euch. Das ist ja ein ganz anderer Weg. Und das ist eben nicht, ich bin stark und ich kenne die Antwort und ich an mir könnt ihr euch orientieren, sondern das ist eher, ich weiß es auch nicht besser als ihr, aber gemeinsam sind wir, also none of us is as smart as all of us quasi. Das ist ja so ein bisschen die Logik dahinter. Und das fällt vielen sehr schwer, weil sie natürlich genau das gelernt haben, dass sie als Führungskraft Ansagen machen müssen, die Antwort haben müssen, sie müssen Sicherheit geben, was ja auch Quatsch ist. Wir können ja niemandem Sicherheit geben. Aber so haben wir es eben gelernt. Und wenn sie das Gegenteil davon machen sollen, dann fühlt sich das sehr riskant an, sehr gefährlich. Und das ist auch erstmal ganz natürlich.
Ja, absolut. Kommen wir doch zu deinen Büchern, Karin. Du bist zweifache Autorin, Spiegel-Bestseller-Autorin. Und in deinen beiden Büchern geht es um Vertrauen, um psychologische Sicherheit. Und siehst du deine beiden Bücher als Bände, die zusammengehören oder die aufeinander aufbauen? Oder sind das für dich so das erste und das zweite so separate Werke?
Ich sehe sie tatsächlich als separate Werke. Man kann sie völlig losgelöst voneinander lesen. Und gleichzeitig haben sie natürlich eine ganz große Verwandtschaft miteinander. Und Menschen, die sich für das eine interessieren, werden sich wahrscheinlich auch für das andere interessieren. Aber es ist völlig losgelöst voneinander. Und der Anwendungsbereich ist tatsächlich auch nochmal ein anderer. Also ich würde sagen, Trust Me, das erste Buch, ist sehr organisationspsychologisch. Also da geht es wirklich auch viel um die grundsätzliche Vertrauensfähigkeit in Organisationen, um die so herzustellen. Und Fear Safe, Be Brave, das zweite Buch, geht sehr rein in die alltäglichen Situationen. Da geht es wirklich viel um Führungshandwerk. Da geht es ganz viel um konkrete Situationen und Dinge, die nicht förderlich sind. Und dann zeige ich eben, wie könnte es besser gehen. Und da geht es viel um Teamentwicklung und um die ganz konkreten, spürbaren, kleinen Dinge im Alltag, die wir tun können.
Mhm. Und was war der Auslöser für dich, Trust Me zu schreiben? Und was war dann der Auslöser, Feel Safe, Be Brave zu schreiben?
Also Trust Me zu schreiben, das ist immer, das erzähle ich immer total gern, weil es ist auch wieder so eine schöne Geschichte. Ich hatte eigentlich nur im Sinn, einen Artikel zu schreiben über das Thema Vertrauen, weil das eben in meiner Arbeit so allgegenwärtig war. Aber ich habe noch gar nicht so groß gedacht, sondern ich habe zu der Zeit damals schon für Haufe geschrieben und habe dann gesagt, hey, der nächste Artikel, das wäre doch, Vertrauen wäre doch ein Thema. Dann haben die gesagt, ja, super, mach mal. Und dann habe ich mir angefangen, Gedanken zu machen und habe relativ schnell gemerkt, das ist zu viel, das kriege ich gar nicht in so einen Artikel. Und es war mehr oder weniger so, ah, ich könnte ja auch ein Buch darüber schreiben. Und daraus ist das tatsächlich dann entstanden, aus dieser flapsigen Idee. Und ich habe tatsächlich erst im Buchprozess, ich weiß das noch genau, ich bin eines Tages mitten im Schreiben, bin ich aufgestanden und runtergegangen zu meinem Mann in die Küche und stand wirklich vor ihm und habe gesagt, boah, Schatz, natürlich schreibe ich ein Buch über Vertrauen. Und da hatte ich, glaube ich, das erste Mal selber die Erkenntnis, und das meine ich mit, das hätte ich erst viel später benennen können, dass das eigentlich das Thema meines Lebens ist. Also, dass das kein Zufall ist, sondern natürlich mache ich das. Das heißt, das war auch sehr persönlich geprägt und natürlich geprägt durch diesen Need, den ich in meiner Arbeit tagtäglich wahrnehme. Und Feel Safe, Be Brave. Ich habe tatsächlich nach dem ersten Buch gedacht, das war's. Ich schreibe kein Buch mehr. Ich habe ein Buch geschrieben, super. Und da ist jetzt alles drin, was ich weiß. Und mehr weiß ich auch nicht. So war ein bisschen mein Gefühl, ne? Und ich habe mich sehr leer gefühlt nach dem ersten Buch, aber auf eine gute Weise. Also ich hatte so das Gefühl, guck mal, ich bin alles losgeworden, was ich sagen wollte, super. Und das war auch erstmal okay. Und dann hat tatsächlich der Verlag irgendwann gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, nachzulegen und ein zweites Buch zu schreiben. Und ich war erstmal so, ja, okay. Aber erstmal habe ich so gedacht, boah, vielleicht geht es irgendwie generell um Führung. Und es war so eine Findungsphase, bestimmt auch nochmal von einem halben Jahr, bis ich irgendwann gesagt habe, jetzt habe ich's. Und ich glaube, der Ausschlag war tatsächlich, dass ich eine Situation hatte, über die ich auch im Buch schreibe. Der Ausschlag war ein ganz persönliches Erlebnis, nämlich meine Tochter, die eines Tages nach Hause kam, da war sie noch in der Kita, und die in der Kita Probleme erlebt hat mit anderen Kindern, und sie war jetzt gar nicht im Mittelpunkt dieser ganzen Probleme, aber die Kinder miteinander konnten alle nicht so und haben auch sehr viel Grenzen ausgetestet, und die ErzieherInnen haben die Situation nicht so richtig in den Griff bekommen, und dann eskalierte das an einem Tag und der Freundin meiner Tochter wurde ziemlich doll wehgetan. Und das Schlimmere war aber, dass die ErzieherInnen an diesem Tag dann noch einen Kreis gebildet haben und den Kindern gesagt haben, also jetzt ist Schluss mit diesem ganzen Theater hier und ihr müsst euch jetzt wieder lieb haben. Und darüber habe ich dann mit meiner Tochter geredet, und ich habe darüber danach auch mit dem Kita-Personal geredet. Weil, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, da hat ja, alle haben ja das Beste getan, was sie hätten tun können, und das meint auch niemand böse, sondern auch das Kita-Personal hat natürlich ein begründetes Interesse daran, ganz schnell diese Situation ja tatsächlich in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut diese Not, in der Menschen dann sind, weil sie müssen alles irgendwie wieder zum Laufen kriegen, sie müssen die Störung beseitigen. Und dann liegt es erstmal nahe zu sagen, jetzt habt euch wieder lieb. Ich glaube, es kennen auch viele Eltern von Geschwisterstreitereien und so. Aber an diesem Tag ist mir diese Kernbotschaft so hängen geblieben. Und auch, was das mit meiner Tochter gemacht hat, weil die hat gar nicht verstanden, warum die jemanden lieb haben soll, den sie wirklich absolut nicht lieb hat. Und das ist mir so hängen geblieben, weil das kennen, glaube ich, ganz viele von uns, entweder von unseren Kindern oder als wir noch Kinder waren. Wir lernen sehr, sehr früh, dass wir es anderen bequem machen müssen, damit der Laden weiterlaufen kann, und dass wir uns anderen nicht zumuten können. Also, dass wir andere lieb haben müssen, obwohl wir es gar nicht tun, dass wir schön nicken sollen, obwohl uns was missfällt, dass wir nicht stören sollen, damit irgendwie alles weitergehen kann, weil wir eben immer noch sehr in diesen Prozessstraßen leben. Ja, also wir wollen, dass Dinge fertig werden. Und Und das heißt, wir lernen sehr, sehr früh, dass der störungsfreie Ablauf viel wichtiger ist als das, was wir zu sagen haben. Und dann später bei der Arbeit wundern wir uns, warum alle im Meeting sitzen und niemand eine Idee teilt oder mutig ist und einen Konflikt anspricht oder das Meeting in Frage stellt, weil das gar keinen Sinn mehr macht, dieses Meeting. Ja, aber wo soll das herkommen, wenn wir das gar nicht gelernt haben? Und vor allem, wie stellen wir das her in einer Welt, in der wir das alle gar nicht gelernt haben? Und daraus ist die Idee für das Buch entstanden.
Toll, super. Genau das brauchen wir auch, diese Ermutigung von Menschen, sich einzubringen und mitzumachen und nicht zurückzuhalten. Und genau, das ist ein toller Ansatzpunkt.
Ja, weil das möchte ich vielleicht noch kurz ergänzen, weil fertig werden ist auch nur eine Form der vermeintlichen Kontrolle. Also das ist auch so ein Kontrollirrtum. Die Illusion von Kontrolle ist, wir haben was fertig, ja super. Aber wo führt das hin, wenn wir immer nur alles fertig machen, ohne mal vom Weg abzukommen, ohne mal innezuhalten, ohne mal zu stolpern? Dann werden wir zwar alles fertig machen, aber dann haben wir alles fertig gemacht auf dem Weg in den Ruin, weil wir uns gar nicht entwickeln. Und das ist mir so wichtig daran, weil viele werden jetzt vielleicht denken, ja, aber man muss ja auch Dinge fertig machen. Ja, aber man muss im gleichen Maße auch immer wieder Irritationen zulassen und sogar fördern, weil wir sonst ganz viel fertig machen, was wir gar nicht brauchen.
Genau, und heute auch ausprobieren und andere Wege gehen, ne? Brauchen wir ja viel dringender als Effizienzen.
Genau.
Hast du dich denn schon immer als Autorin gesehen, Karin, oder gefühlt? Ich meine, du hast gesagt, du hast schon immer Artikel geschrieben. Es fällt dir leicht, ist so dein Ding. Hast du dich als Autorin gesehen, dass du gesagt hast, ja, natürlich, das ist eigentlich auch mein Ding?
Das kam sehr spät. Also ich war nie die gern geschrieben hat. Nie. Als alle meine Freundinnen Tagebuch geschrieben haben, habe ich das nicht gemacht. Ich fand das irgendwie blöd und ich weiß gar nicht, zu anstrengend, glaube ich, so in der Schulzeit. Ich habe auch nie gern in diese ganzen Freundschaftsbücher geschrieben und ich habe eigentlich nie gern geschrieben, bis ich vor einigen Jahren, ich glaube, es war so vor 8 Jahren oder so, also wirklich noch nicht lange her, habe ich mir ein Projekt vorgenommen und meine eigene Website mal gebaut. Also war ein cooles Projekt, habe mich damit ein Jahr beschäftigt und dann habe ich gedacht, ach guck mal, und wenn man so eine Website hat, dann braucht man ja auch einen Blog. Und irgendwann habe ich angefangen, meinen ersten Blogartikel zu schreiben und dann so den zweiten und den dritten und dann kam von Menschen Feedback von meinen KollegInnen damals noch. Ich war noch im Unternehmen, Mensch, das ist echt cool. Und auf irgendeiner Konferenz habe ich dann jemanden getroffen, der meinte, hier, schick mir doch mal einen deiner Artikel. Und der war von Haufe. So, der junge Mann war von Haufe und der hat dann irgendwann diesen Blogartikel dem Christoph Pause, dem Chefredakteur von Haufe New Management, gegeben. Und der hat den sofort veröffentlicht, so wie er war, und hat mir danach die Info gegeben, hi du, ich bin Christoph und ich habe deinen Artikel veröffentlicht. Und so ging das eigentlich los. Und dann habe ich einfach immer mal wieder aus Lust und Laune über Dinge geschrieben, die ich in meiner Arbeit erlebt habe. Und ich glaube, ich habe dann das Schreiben entdeckt, weil ich einen Anlass jetzt hatte. Ich wusste, worüber ich schreiben soll. Mir war vorher nie klar, worüber ich schreiben soll. Und plötzlich hatte ich aber ein Thema. Und dann fing Social Media an. Dann habe ich auf Social Media geschrieben, dann habe ich Artikel geschrieben. Und so habe ich immer mehr gemerkt, wie viel Freude mir das Schreiben macht. Und ich muss tatsächlich sagen, die Erkenntnis, dass ich vielleicht im Herzen eine Autorin bin, die kam dann wirklich in meinem Leben, wenn man so guckt, relativ spät. Aber heute bin ich das mit Leib und Seele, ja.
Welches Buch war schwerer für dich zu schreiben oder leichter für dich zu schreiben? Das erste oder das zweite?
Auf jeden Fall das zweite.
Okay.
Auf jeden Fall das zweite. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also beide Schreibprozesse waren total schön. Und Trust Me war gleichzeitig auch noch sehr, sehr hart. Es war auch ein sehr harter Prozess, weil jemand wie ich mit eben einem nicht so guten, grundsätzlich nicht so guten Vertrauen in sich selbst auch, da habe ich schon gemerkt, dass ich sehr mit mir konfrontiert worden bin, mit meinen Ängsten und immer wieder auch mit der Frage, interessiert die Leute überhaupt, was ich zu sagen habe und was habe ich überhaupt zu sagen? Also darüber habe ich dann auch geschrieben. Ich habe dann einfach gedacht, naja, wenn ich mich das schon frage, kann ich das ja auch im Buch beschreiben. Es ist ja Vertrauen, worum es geht. Und habe da auch so diesen Kampf mit mir selber thematisiert und ausgemacht. Und das war, da habe ich sehr mit mir gekämpft. Und das habe ich auch daran gemerkt, wie perfektionistisch ich in Teilen geworden bin, in dem nochmal und nochmal und nochmal Bearbeiten der Dinge. Und das hat sicherlich auch vieles besser gemacht. Und an einigen Stellen war es aber auch einfach nur meine Bedürfnisbefriedigung von Kontrolle, muss man einfach ganz klar sagen. Aber deswegen war es ein sehr, sehr schöner Prozess und gleichzeitig auch doch ein sehr harter Prozess. Auch weil ich damals noch angestellt war, ich war selbstständig, ich habe 2 Kinder und dann noch das Buch. Ich habe das auch nicht gut geplant. Also muss man ganz ehrlich sagen, ich bin da so reingestolpert. Und Feel Safe, Be Brave ist aus einer ganz anderen Situation entstanden, in der vollen Selbstständigkeit. Das heißt, ich konnte mir meine Zeiten ganz anders planen. Und ich habe dieses Buch eben nicht in meiner Privatzeit geschrieben, sondern in meiner Arbeitszeit. Das ist ein großer Unterschied. Und B, ja, ich wusste genau, wie es geht. Das hat mir ganz viel Sicherheit gegeben. Das hat mir beim ersten Mal gefehlt. Ich kenne das von meinen Kindern. Bei meiner Tochter, beim ersten Kind wusste ich auch nicht, wie es geht. Habe mich auch ganz nervös gemacht. Und das war ein Riesenunterschied zum zweiten Mal bei meinem Sohn. Da wusste ich, wie es geht. Und so ähnlich tatsächlich war es auch mit dem Buch. Ich habe mich einfach von vornherein in so einen Flow begeben und habe das als sehr befriedigenden, schönen Prozess empfunden.
Das hört sich gut an. Wann hast du dir denn die Zeit zum Schreiben genommen? Also war das zum Beispiel immer ein Vormittag oder nachmittags? Waren das viele Stunden am Tag oder waren das ein paar an bestimmten Tagen? Einfach, dass man mal so eine Vorstellung bekommt, was das, wie viel das ist. Ja, das schreibt sie ja nicht so von jetzt auf gleich, ne?
Nee, das stimmt, das stimmt. Also es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, das reine Schreiben. Und ich habe mir diesmal wochenweise geblockt. Also es war auch nochmal, glaube ich, ein großer Unterschied. Ich habe Trust Me immer samstags geschrieben. Also wie gesagt, in meiner privaten Zeit. Und irgendwann dann auch immer, also ich habe dann irgendwann auch immer nachts geschrieben oder immer zwischendurch, wenn sich gerade Zeitfenster boten, weil es eigentlich gar nicht zeitlich machbar war. Und Feel Safe, Be Brave, da habe ich mir wirklich auf die gesamte Sicht Fenster geblockt, wochenweise geblockt und habe das meiste in meinem Lieblingscafé geschrieben. Also habe es mir auch schön gemacht. Ich glaube, auch das war ein großer Unterschied. Ich habe mir auch eine Umgebung gesucht, in der ich dann mich fallen lassen konnte. Ich mag es total, Leute zu beobachten. Während ich schreibe, komme ich auf gute Gedanken, besser als zu Hause am Schreibtisch vor meinem Monitor. Ich trinke total gern Kaffee. Ich konnte jederzeit Essen bestellen. Ich musste mir nichts machen und ich konnte mich auch nicht ablenken mit, ich muss jetzt aber mir ein Brot schmieren oder so. Und dann habe ich mir wochenweise geblockt. Genau, also ich hatte dann mehrere Wochen, wo ich gar nicht dran gearbeitet habe, aber da habe ich wieder Praxis gehabt und kam auf ganz viele Ideen und habe mir immer Notizen gemacht. Und immer, wenn ich in irgendeiner Teamentwicklung irgendwas erlebt habe, habe ich mir das natürlich sofort aufgeschrieben. Und dann hatte ich wieder beispielsweise eine Woche, wo ich dann ganz viel runtergeschrieben habe. Das war total schön.
Mhm. Hört sich gut an, ja. Was ist härter, schreiben oder hinterher promoten?
Auf jeden Fall promoten. Auf jeden Fall. Ganz klare Antwort. Das ist lustig, dass du fragst. Ich habe, glaube ich, gerade in den letzten Tagen irgendwann nochmal gesagt, dass meine Erkenntnis aus diesem ganzen Prozess jetzt auch nochmal war, das Schreiben ist total schön. Ich könnte das auch nur machen. Also wenn man nur vom Schreiben leben könnte, ich würde nur schreiben. Und das Promoten empfinde ich wirklich als sehr anstrengenden Prozess, weil es eben, wir hatten das Thema ja kurz bevor wir offiziell auf Start gedrückt haben, vielleicht passt das ganz gut. Da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass ich im direkten Austausch immer gar nicht so sage, oh, ich habe aber auch einen Spiegel-Bestseller geschrieben oder ich bin ja Leadership-Expertin, sondern ich bin eben Karin. Und dass mir schon manchmal gesagt wurde, ich müsste mehr betonen, was ich denn schon alles Tolles für Titel habe und so. Und dass das im Miteinander gar nicht so mein Ding ist. Und ich glaube, das ist genau der Kern, dass ich gar nicht so die Marketing-Sales-Ader habe, sondern ich lasse meine Arbeit gern für mich sprechen, aber ich spreche nicht so gern über meine Arbeit, wenn man so will. Natürlich spreche ich über meine Arbeit auf Social Media, aber immer sehr themenfokussiert. Und ich mache nicht so gerne Produktwerbung. Das muss man einfach sagen. Das ist für mich anstrengend. Ja.
Ja, Ja, das für andere kann man es dann auch noch besser machen als für sich selber.
Ja,
zum Teil, ne? Aber die Sichtbarkeit, die ist halt einfach der Erfolgspunkt oder der Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg eines Projektes, ne?
Absolut.
Was hat sich denn nach deinem ersten Buch verändert? Hat sich was verändert? Und was war nach dem zweiten Buch? Hat sich da auch nochmal was verändert? Für dich, für dein Leben, für dein Business? Hast du da was mitgemerkt?
Also ich glaube, das Wichtigste für mich und mein Leben, was sich verändert hat nach beiden Büchern gleichermaßen, was ich wirklich sehr spüre, ist meine persönliche Weiterentwicklung. Also beide Bücher waren wie so ein Booster in meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Und das kommt, weil ich beim Schreiben, also ich habe sehr viele, ich habe sehr in der Tendenz eher sehr introvertierte Anteile. Das heißt, ich gehe total gern in meine Gedankenwelt und hole mir da die Energie und ich bin gern mit meinen Gedanken und ich komme dann auf neue Ideen, wenn ich mit mir allein in meinen Gedanken bin. Und dann gibt es ja eher so extrovertiertere Menschen, die kommen auf Ideen, wenn sie sich mit anderen unterhalten mehr und ziehen da die Energie. Und bei mir ist es, ich glaube, deswegen schreibe ich auch so gern, weil das ist für mich so meine Welt, in der ich abtauchen kann und mit meinen Gedanken bin. Und das heißt, ich habe einfach unfassbar viele Erkenntnisse selber nochmal gewonnen durch das tiefe Durchdringen meiner eigenen Gedanken. Das ist total schön. Und dadurch habe ich mich wahnsinnig selbst entwickelt. Und geschäftlich hat sich verändert, dass mit dem ersten Buch einfach eine ganz, also nochmal ganz andere und viel mehr Anfragen kamen. Bis heute schreiben mich Menschen an oder fragen mich an, weil sie sagen, ich habe Trust Me gelesen und ich möchte mit dir arbeiten. Und das ist total schön, auch zu sehen, wie langlebig diese Bücher auch sind und dass das einfach, dass es wertig ist und wertvoll ist und dass das bleibt. Und das war jetzt mit Feel Safe, Feel Brave ist es ganz ähnlich. Also Menschen kommen auf mich zu und sagen, ich habe dein Buch gelesen und ich möchte mit dir arbeiten. Oder sagen mir auch einfach nur bei beiden Büchern, danke. Danke, dass du dieses Buch geschrieben hast, weil du hast mir aus dem Herzen gesprochen. Und das empfinde ich als sehr, sehr, also da bin ich ganz demütig, weil ich das als sehr großes Privileg empfinde, dass Menschen meine Gedanken lesen und die ihnen helfen und sie sich dafür bei mir bedanken. Das empfinde ich als großes Glück.
Das ist sehr schön, wenn man das Feedback bekommt, ne? Welchen Erfolg muss so ein Buch haben, damit es sich lohnt, deiner Meinung nach? Oder damit ein positiver Effekt eintritt?
Boah, das ist eine schwere Frage, weil Erfolg ist ja ganz individuell. Also die Frage ist, was will man mit dem Buch erreichen, würde ich sagen. Wenn du einfach ein Buch schreiben möchtest, weil du dich einem Thema tiefer widmen möchtest und du möchtest, dass auch andere davon profitieren, dann ist, wenn du das geschafft hast, ist das dein Erfolg. Und dann bist du auch unabhängig davon, ob das viele Menschen lesen oder wenig Menschen lesen. Wenn du ein Buch haben möchtest als, und das höre ich auch jetzt sehr viel in letzter Zeit, als Marketing-Asset, dann kannst du dir überall drauf tapezieren, dass du das Buch hast und dann hast du auch das geschafft. Und dann ist das auch ein Erfolg, wenn es denn für dein Geschäft hilfreich ist. Deswegen ist es, wenn du Spiegel-Bestseller werden willst, dann ist der rote Aufkleber der Erfolg. Das heißt, genau, ich glaube, die wichtigste Frage ist gar nicht, wie erfolgreich muss das Buch sein, sondern was ist denn das, was du mit dem Buch überhaupt erreichen möchtest? Ich glaube, die Frage sich zu stellen ist super wichtig, weil, und das muss man mal ganz klar sagen, es ist unglaublich viel Arbeit. Es ist sehr viel Zeit. Und das muss man sich gut überlegen, ob man das machen möchte. Und da braucht man einen guten Grund. Ich glaube, wenn man einen guten Grund hat, dann kann man das ganz gut machen. Aber den Grund, den braucht man, ne? Also da sind wir auch wieder bei Purpose. Was ist denn das, was du damit, warum? Why, ne? Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist dann während des gesamten Prozesses, sich nicht verführen zu lassen, sich von anderen Dingen abhängig zu machen. Also was ich, ach so genau, das wollte ich noch sagen, weil ja die meisten Bücher nun mal einfach, wenn man auf Erfolgskriterien guckt, leider gar nicht so oft gelesen werden, wie sie sollten, weil Bücher verdienen es, gelesen zu werden. Und das passiert leider oft, dass man ein Buch auch veröffentlicht. Ich habe letztens irgendwann gelesen, ein erfolgreiches Buch im Durchschnitt wird 500 Mal verkauft. 500 Mal.
Das ist wahnsinnig viel Arbeit, ne? Für
es ist
500 Downloads sozusagen, ne?
Ja, es ist so viel Arbeit. Und deswegen, glaube ich, ist es unglaublich wichtig, dass man vorher sehr klar ist, was will man erreichen und was ist man bereit dafür zu tun. Und dass man dann, genau, es schafft, möglichst sich nicht abhängig zu machen. Ich habe in meinen beiden Buchphasen erlebt, dass, und das ist sicherlich auch so ein Thema in unserer Gesellschaft, dass ein hoher Druck entstanden ist, auch durch mein Umfeld, weil nach dem Erfolg beispielsweise des ersten Buches alle gesagt haben, ja, jetzt klappt es auf jeden Fall mit dem roten Aufkleber. Und ich habe dann viele Nachrichten gekriegt, wo es immer darum ging, und, weißt du schon was? Und es hat mich unfassbar gestresst. Und da habe ich auch nochmal für mich so gemerkt, wie selbstverständlich das für uns ist, dass ein Buch sowas erreichen muss. Und gleichzeitig gibt es so viele tolle Bücher, die aus ganz unterschiedlichen Gründen nie auf so einer Liste erscheinen, egal wie gut sie sind. Das muss man ja auch mal sagen. Und das hat mich sehr unter Druck gesetzt. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, wie wichtig das ist, dass wir uns möglichst, soweit es eben geht, unabhängig machen von solchen Dynamiken. Und gleichzeitig sind wir ja alle auch nicht frei davon. Aber ja, das ist nochmal so ein Thema. Und deswegen ist Erfolg sehr individuell zu bemessen. Erfolg könnte auch sein, ich habe das Buch für mich geschrieben und ich habe mich nicht verführen lassen, irgendeinem Ziel nachzuhecheln. Ne? Also Erfolg, ja, ich glaube, wenn du am Ende sagen kannst, dass du ein tolles Buch geschrieben hast und dass du richtig zufrieden bist mit dem, was da drin steht, und ich bin froh, dass ich das wirklich aus vollstem Herzen über meine beiden Bücher sagen kann, dass ich die wirklich liebe und sehr, sehr stolz auf dieses Ergebnis bin. Und das ist für mich nicht so typisch, dass ich sowas sage. Dann ist das für mich eigentlich der wichtigste Erfolg.
Ja, schön. Das kann es auch wirklich sein. Also da bin ich sehr stolz mit dir, dass du diese beiden Bücher und auch also sehr stolz auf dich, dass du diese beiden Bücher geschrieben hast. Also wirklich eine großartige Leistung.
Vielen Dank.
Kommen wir dann doch mal zur psychologischen Sicherheit zurück und lassen den Buchprozess so ein bisschen hinter uns. Du hast jetzt diese beiden Bücher geschrieben. Wie siehst du psychologische Sicherheit heute in Unternehmen? Ist das weiterhin wir reden darüber, aber ist das umgesetzt oder ist das auf einem guten Weg oder ist das auf dem Rückzug? Wo stehen wir heute mit psychologischer Sicherheit in Unternehmen?
Also die ungeschönte Wahrheit ist, dass es nicht so gut aussieht gerade. Ja. Und das ist jetzt, wie gesagt, auch auf Metaebene erstmal so ein pauschaler Blick, weil es gibt ganz tolle Unternehmen, die da ganz toll unterwegs sind und es gibt eben Unternehmen, wo das nicht so ist. Und wenn ich jetzt in Summe gucke, dann muss man sagen, im Moment ist es schwierig. Das liegt an unterschiedlichen Dingen. Zum einen, weil wir aus schon beschriebenen Gründen und tradierten Bildern von Arbeit und Führung und so weiter auch viel, also lange nichts dafür getan haben in Unternehmen. Das liegt aber auch daran, gerade jetzt daran, dass wir sehr viel wirtschaftliche Unsicherheit erleben und viele Unternehmen Restrukturierung und Personalabbau erleben. Und Restrukturierung und Personalabbau sind neben einer ausgeprägten Hierarchiekultur die Dinge, die psychologische Sicherheit mit am schwersten machen. Also kann man sich vielleicht vorstellen, es ist schwer, als Mitarbeitende in einem Unternehmen meiner Chefin zu sagen, dass ich gerade ein Thema mit ihrem Verhalten habe, wenn ich weiß, dass gleichzeitig gerade Gespräche laufen, welche Mitarbeitenden abgebaut werden müssen. Weil ich dann denke, sie sagt bestimmt meinen Namen, weil jetzt habe ich mich bei ihr unbeliebt gemacht. Also um das mal ganz plakativ zu machen, das bedeutet, dass wir sehr viel Angst haben gerade, existenzielle Angst und viel Unsicherheit. Und das ist das Paradoxe. Gerade jetzt brauchen wir ganz viel psychologische Sicherheit, weil die vor allem in der Krise und in unsicheren Zeiten so essentiell ist. Und gerade dann geht sie uns schnell verloren Und gerade dann tun wir auch viel zu wenig dafür, weil wir schnell in so einen Krisenmodus gehen und vor allem dann auch in der Führung schnell in Command and Control, autoritäre Führung. Also die Tendenzen gehen ja gerade jetzt wieder in eher in autoritärere Führung rein, um die Krise zu kontrollieren. Das ist auch wieder so ein ganz typischer Mechanismus. Aber wir werden sie nicht kontrollieren. Wir müssten eigentlich jetzt in psychologische Sicherheit investieren. Also ganz menschlich rangehen und ganz viel tun für Mut und Offenheit im Team, um gut durch die Krise zu kommen. Deswegen jetzt gerade ist es ein sehr, sehr großes Feld, in dem wir da ganz viel tun müssen.
Mhm. Ja, wie könnte dennoch Vertrauen verankert werden? Oder ist das einfach schwierig? Ist das gerade einfach ein paradoxes Feld, dass wir es eigentlich bräuchten, aber irgendwie ist es doch auch schwierig? Oder denkst du, den Weg gibt es eigentlich immer?
Den Weg gibt es immer. Wir können immer etwas tun. Das finde ich ganz wichtig. Und wichtig ist, dass wir etwas in unserem eigenen Einflussbereich tun. Also wichtig in der Führung ist, dass wir uns frei machen von all den Dingen, die wir nicht beeinflussen können. Von dem, was das Management entschieden hat, vom Abbauprozess, von der Krise, von der Marktsituation. Das müssen wir alles beiseite tun, weil wir können es nicht ändern. Nicht, was Merz entscheidet, nicht, worüber der spricht, nicht, weiß ich nicht, welche politischen Auseinandersetzungen, weltpolitischen Auseinandersetzungen gerade wie sich auswirken. Wir können diese Dinge nicht ändern. Wir können aber jeden Tag in unserem eigenen Team dafür Sorge tragen, wie wir miteinander reden, ob wir uns Zeit für unsere Leute nehmen und ob wir einen offenen Umgang fördern und vor allem selbst in Vorleistung gehen, uns verletzlich zeigen, eigene verrückte Ideen teilen, selber Dinge in Frage stellen und den Status quo hinterfragen, um Hilfe bitten. Ich kann das sofort machen. Das Schöne ist, und so ist auch das Buch geschrieben, das sind alles mini kleine Mikroentscheidungen am Tag. Ich brauche also keinen großen Change-Prozess und keine teure Beratungstoolkits, um psychologische Sicherheit zu fördern, sondern ich kann das jeden Tag mit diesen kleinen zwischenmenschlichen Mikromomenten tun, in denen ich maximal psychologische Sicherheit fördere, wenn ich beispielsweise zu jemandem sage, bitte sag mir, was du darüber denkst. Mir ist deine ehrliche Meinung wirklich. Und das immer wieder tue und dazu einlade. Und danach auch sage, wenn jemand was Unbequemes sagt und vielleicht sagt, ja, weißt du, ich glaube nicht, dass dieser Prozess im entferntesten Sinne noch irgendwie Sinn macht tatsächlich. Und dann zu sagen, auch wenn es mein Prozess war und ich habe den ins Luffen und es ist mein Baby gewesen, zu sagen, hey, was? Dankeschön. Dann lass uns gucken, was wir jetzt damit machen, wie wir damit umgehen. Was mache ich jetzt? Also ich lade dazu ein, zu offenem Austausch. Dann höre ich mir das an. Also unterhalt erstmal zurück, was ich jetzt darüber denke, sondern ich lasse einfach sein, was da ist. Und ich lasse vor allem auch die gleichzeitig leicht unterschiedlichen zu. Weil das hat nichts mit mir zu tun, sondern mit dem Thema. Und dann bedanke ich mich dafür und zeige, dass mir es wirklich wichtig ist, weil das ein positiver Verstärker ist, damit die Person es beim nächsten Mal möglichst wieder tut. Und dann zeige ich ihr auch noch, dass ich bereit bin, jetzt gemeinsam zu gucken, was denn eine bessere Alternative wäre. So einfach geht im Kern die Förderung von psychologischer Sicherheit. Es ist echt kein Hexenwerk. Das Problem ist, dass die leichtesten Dinge in der Theorie in der Praxis oft die schwersten sind.
Stimmt, ja. Auch menschlich sein, also oder wertschätzend sein, kann einfach, es könnte so einfach sein und ist oft einfach sehr schwer umzusetzen, weil wir im Default-Modus im Autopiloten sind und es nicht anders gelernt haben.
Definitiv. Genau. Als Führungskraft will ich fertig machen. Und wenn dann jemand 3 Minuten vor Ende des Termins, wenn ich doch jetzt die Entscheidung will, sagt, ich glaube, das ist eigentlich gar nicht sinnvoll. Ich glaube, wir müssen da nochmal drüber nachdenken. Und ich habe den Druck, weil das Management mir sagt, ich muss aber heute fertig sein. Dann habe ich ein Problem. Und das ist unbequem. Deswegen ist es unbequem, mutige Mitarbeitende zu haben. Und deswegen sagen wir, habt euch bitte jetzt alle wieder lieb und sagt ja zu meiner Entscheidung. Aber wir kommen damit eben nicht weit. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir eine gewisse Liebe für das Unbequeme in der Führung.
Da kommen wir vielleicht zu einem Paradox. Das Unbequeme, das, was irgendwie länger dauert. Wir sind sehr prozessorientiert, sehr effizienzgetrieben. Wie wie verbindet sich oder wie kommen Vertrauen, psychologische Sicherheit und eine Leistungsorientierung zusammen?
Weil oft, ne, wird das ja so getan, als würde sich das ausschließen, dann der Kuschelkurs, ne? Da werden dann die Füße hochgelegt. Wie kommt das zusammen? Also was würdest du dann, ich sag mal, Bedenkenträgern sagen?
Ja, ich würde sagen, das ist das größte Missverständnis, dass wir haben viele Missverständnisse, wenn es um Vertrauen und psychologische Sicherheit geht. Und das ist, glaube ich, mit das Größte, dass in einer Umgebung, in der wir psychologisch sicher sind und uns vertrauen, dass wir da uns so wohlfühlen, dass wir deswegen uns nur noch zurücklehnen und die Beine hochlegen. Wir sehen ja das Gegenteil. Also die emotionale Bindung, wenn man jetzt nach den Zahlen von Gallup geht, die ist ja auf einem historischen Niedrigwert. Die ist jetzt zwar wieder leicht gestiegen, aber immer noch historisch niedrig. Und es bedeutet, 77% der Menschen in Deutschland machen einfach Dienst nach Vorschrift. Ich nehme jetzt mal nur diese Zahl. Und was heißt das genau? Die emotionale Bindung ist die wahrgenommene Führungsqualität. Also je nachdem, wie gut wir Führung wahrnehmen, die Führungsqualität, desto höher emotional gebunden sind wir. 77% sind zwar physisch noch da, aber eigentlich, die machen auch nur noch das, was man jetzt von ihnen will und kein Deut mehr. Die sprechen also nichts an, geben keine verrückten Ideen rein, gehen nicht die Extrameile und so weiter. Warum machen die das nicht? Weil sie das Gefühl haben, dass es eh keinen interessiert oder dass sie eben nichts sagen können. Das äußert sich in fehlender Produktivität. Weil wenn wir nicht emotional gebunden sind, dann sind wir nicht mehr engaged und engagiert und dann sind wir nicht produktiv. Und das kostet uns jedes Jahr über 100 Milliarden Euro nur in der deutschen Wirtschaft. Deswegen harter Wirtschaftsfaktor. Vertrauen und psychologische Sicherheit sind eben keine weichen Faktoren, sondern die härtesten Wirtschaftsfaktoren, die wir haben. Sie sind nur nicht, ich würde mit Einschränkungen, sie sind nur nicht so messbar wie andere KPIs. Und deswegen suggerieren sie einem immer, sie wären weich. Dabei sind sie viel, viel härter. Und die Voraussetzung für all die KPIs, die wir so messen, für die Fluktuation, für die Krankheitsquote und all die Dinge für die Verkaufszahlen und alles, was wir messen, sind das die Voraussetzungen. Also Vertrauen und vor allem psychologische Sicherheit sind die Voraussetzung für Leistung. Das heißt, Leistungsfähigkeit entsteht da, wo wir das Gefühl haben, dass wir alles sagen können, ohne dass es für uns persönlich gefährlich wird. Wenn wir Angst haben, können wir nicht leisten. Da machen wir nur, was man von uns will, damit wir die Gefahr meiden. Unser Potenzial entfalten können wir erst da, wo wir uns sicher fühlen.
Stimmt. Dann noch eine Frage zu diesem Paradox oder diesem wahrgenommenen Paradox. Ist Vertrauen eine individuelle Beziehungsgeschichte? Also findet das individuell statt oder kann man das skalieren? Also durch das ganze Unternehmen, durch alle Länder, ne? Also wie siehst du das? Ist das eine individuelle Sache von Führungskraft zu einer Person oder ist das, ne, wie kann man das so spreaden?
Beides. Es ist beides. Es ist sowohl etwas, was zwischen zwei Menschen ganz wichtig ist und entsteht und individuell ist und gleichzeitig deswegen auch in der Organisationspsychologie ganz wichtig und gleichzeitig auch auf übergeordneter Ebene als das, was die Organisation ist, extrem wichtig. Wenn du so willst, ist ja jede Organisation auch ein lebender Organismus. Das vergleiche ich immer ganz gern. Und ein soziales System, wie eine Familie, ist auch ein soziales System. Und es gibt ein übergeordnetes Vertrauen, in dem wir uns bewegen. Und das ist auch nochmal was anderes als die psychologische Sicherheit. Das ist ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich so dieses interpersonelle Vertrauen zwischen zwei Menschen. Und beides existiert und beides kann ich auf unterschiedlichem Wege fördern und beeinflussen. Und alles, also auf beiden Ebenen, richtet es sich maximal auch nach diesen vor allem drei Kriterien, die wir vorhin besprochen haben. Also nach dem Thema Integrität, Transparenz und Offenheit und Verletzlichkeit, also in Vorleistung gehen, ist diese Bereitschaft da. Das kann ich kulturell verankern und das kann ich auch in Gesprächen verankern. Wichtig ist, dass es nicht darum geht, jemanden besonders gut zu kennen. Also das ist, glaube ich, auch der zweitgrößte Irrtum, den wir in Sachen Vertrauen haben, dass Menschen immer denken, Vertrauen muss man sich verdienen, aufbauen, gewinnen und dann wächst es mit der Zeit. Das ist nicht richtig, sondern das ist Vertrautheit. Vertrautheit baut sich auf, wächst mit der Zeit und gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Und das bedeutet, wie gut kenne ich dich? Wie gut kann ich dich einschätzen? Deine Einschätzbarkeit, deine, ich könnte auch sagen, Berechenbarkeit. Und die führt natürlich dazu, dass ich im Zweifel zu einer Vertrauensentscheidung komme. Also vertraue ich dir oder nicht? Aber beides sind erstmal unterschiedliche Dinge. Weil Vertrauen kann ich von jetzt auf gleich. Ich muss dich nicht kennen, um dir zu vertrauen, um zu entscheiden, dass ich dir vertraue. Sonst würde ich ja auch nicht zu der Pilotin ins Flugzeug steigen oder zum Busfahrer in den Bus oder mich vom Arzt operieren lassen oder von der Rechtsanwältin vertreten lassen. Ich kenne die ja auch nicht. Aber ich habe mich irgendwie dazu entschieden. Und das meinte ich vorhin mit, das sind zwei unterschiedliche Prozesse. Und das heißt, wir müssen in Organisationen und auch in zwischenmenschlichen Beziehungen fördern, dass Menschen bereit sind, Risiken einzugehen. Das ist Vertrauen. Wenn ich bereit bin, ein Risiko einzugehen und mich damit in Gefahr zu begeben, verletzlich zu zeigen, dann ist das Vertrauen. Und das liegt sehr nah an Mut. Vertrauen ist mutig. Und die psychologische Sicherheit, die wir haben, die fördert Mut. Das ist die Ressource für Mut, weil in einem Umfeld, in dem ich mich sicher fühle, in dem ich das Gefühl habe, hier werde ich persönlich nicht abgewertet, diskriminiert, ausgegrenzt, macht es mir leichter, mutig zu sein und Vertrauensentscheidungen zu treffen. Meine Stimme zu erheben, Aufgaben loszulassen und sie anderen zu überlassen oder große Aufgaben zu übernehmen, in mich selbst zu vertrauen. Ich kann mich entfalten, weil ich Vertrauen dann, ich entscheide mich für Vertrauen, wenn ich mich sicher fühle.
Total schön. Als letzte Frage, Karin, an dich. Was treibt dich an? Was lässt dich jeden Morgen aufstehen? Welche Message ist dir wichtig?
Ja, das ist auch eine sehr, sehr schöne Frage. Und ich glaube, das ist im Kern. Ich habe immer mal wieder ein, vielleicht ist es auch so ein gewisser Zweck des Lebens, wenn ich jetzt auf Big Five gucke. So diesen Claim im Kopf, nichts ist so zukunftsfähig wie Menschlichkeit. Und ich glaube, das, was mich antreibt in meiner Arbeit, ist, dass ich ein ganz hohes Bedürfnis habe, Menschlichkeit in die Arbeitswelt zu bringen, weil sie uns dort so sehr fehlt und weil ich selber lange Jahre in Konzernen gearbeitet habe, wo ich das einfach sehr vermisst habe, so diese Menschlichkeit. Und ich glaube, das ist ein großes Bedürfnis von mir, das zu verändern und dass meine Kinder irgendwann in einer Arbeitswelt sich bewegen, in der diese Dinge gar nicht mehr thematisiert werden müssen, weil das total selbstverständlich ist im besten Fall, dass wir uns vertrauen und dass sie sich sicher fühlen und dass sie sich entfalten können, weil ich große Herausforderungen sehe, die wir bewältigen müssen und das nur aus meiner Sicht auf diese Art und Weise gelingen kann.
Super schön. Vielen lieben Dank, Karin, für deine Antworten, für die Zeit und für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Dankeschön.
Danke für das tolle Gespräch.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.